Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Busser Tjam.
Hallo, ich grüße Sie.
Was kannst du über Mesut Özil sagen? Du hast keine Information. Du kannst nicht mal ein Interview rausholen und sagen, wow, Mesut Özil, das sind die Eigenschaften. Das hat er noch nie gehabt. Also nichts gegen Mesut Özil, ne? Also um Gottes Willen, er ist ein Freund von mir. Aber keiner kennt ihn.
Ja, das sagt Halil Altintop, ehemaliger türkisch-deutscher Profifußballer. Morgen erscheint eine neue ZDF-Doku, die sich, wie ich finde, nochmal sehr vielschichtig mit dem Aufstieg und auch dem Fall Mesut Özils auseinandersetzt. Und wir fragen, was erzählt uns die Doku über Deutschland? Sprechen gleich mit dem Macher Florian Opitz. Schön, dass Sie dabei sind. Es sollte eine Idee sein, so groß, dass eins der bekanntesten Unternehmen der Welt sogar seinen Namen geändert hat, um sich als Vorreiter dieser Revolution zu positionieren, das Metaversum. Vor 5 Jahren hat Mark Zuckerberg seinen Konzern Facebook zu Meta umbenannt, das haben wir alle mitbekommen, allerdings mit dem Ziel, die Plattform Horizon Worlds als die nächste Stufe der Digitalisierung der Menschheit zu etablieren. Hat nicht geklappt, erkennt man eventuell auch schon am Namen, kaum jemand weiß, was Horizon Worlds eigentlich meint. Ja, das hat dann auch Zuckerberg eingesehen, der die Vision jetzt stark eingekürzt hat. Zwar existiert Horizon Worlds weiterhin, aber nur noch auf Telefonen und auf Computern. Warum das so ein herber Rückschlag ist und wenig von der virtuellen Realität übrig geblieben ist, das weiß und erklärt uns mein Kollege Hagen Terschüren. Lass uns nochmal bitte von vorne anfangen. Was ist mit Metaversum eigentlich gemeint?
Ja, das ist ursprünglich ein total verkopftes Konzept aus einem Roman namens Snow Crash von Neal Stephenson. Und was die Tech-Branche damit meint, ist, dass das quasi so eine digitale Welt ist, in der wir unseren Alltag verbringen. Also von wir spielen darin Videospiele bis zu wir treffen uns einfach nachmittags, um miteinander rumzuhängen. Das hat dann auch so die große Phase halt während Covid gehabt, wo dann halt wirklich der Gedanke war, wir können die Wohnung nicht verlassen, wie wäre es, wenn wir uns online irgendwo treffen. Es gibt Leute, die sagen, dass zum Beispiel auch das Videospiel Fortnite so ein Metaversum ist, weil man da auch Konzerte drin sehen kann zum Beispiel. Und was da am Anfang noch so eine ganz große Idee war, die von Meta gepusht wurde, war wirklich auch die Idee, das so in Virtual Reality zu machen. Also das sind diese Helme, Brillen, die man aufhat, die eigenen Körperbewegungen in die digitale Welt übersetzt, dass man alles auch wirklich in 3D sieht. Das waren so die großen Ideen dahinter.
Ja, vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen. Welche Rolle spielt Virtual Reality dabei?
Ja, das ist, wie gesagt, die Idee am Anfang war groß, das zu machen. Die Realität sieht ein bisschen anders aus. Also die Leute, Horizon Worlds wird allgemein wenig benutzt, aber wenn wir jetzt auch mal sagen, dass auch Fortnite oder auch Roblox Metaversen sind, dann machen das die Leute am Telefon, an ihrem Computer und eben doch nicht in der Virtual Reality, wo man sich wirklich abkapselt, indem man diesen Helm auf hat, nicht mehr mitkriegt, was um sich rum passiert und nur noch in dieser digitalen Welt existiert. Das ist nicht wirklich aufgegangen.
Nichtsdestotrotz, Meta ist mit Abstand der Marktführer, wenn es um VR-Headsets geht. Es gibt über 20 Millionen verkaufte Exemplare. Warum ist es denn trotzdem kein Erfolg?
Ja, genau. Es gibt diese sehr vielen Exemplare, aber bei den meisten Leuten scheinen die zu verstauben. Das sieht man auch daran, wenn man sich so diese Verkaufszahlen anguckt. Also ganz viele Leute, die haben sich halt während Covid diese VR-Headsets geholt. Wenn man mit Leuten darüber spricht, dann halt auch ganz viel, weil die da Fitness-Apps drin benutzt haben und so, nicht um miteinander wirklich rumzuhängen. Aber diese Verkaufszahlen, die gehen Jahr für Jahr nicht nach oben. Also der Trend ist nicht der, den Meta gerne sehen würde. Und man muss da auch ganz klar sagen, das ist halt auch schon, gerade wenn man mit anderen Menschen lebt, ist das wenig reizvoll. Da kommt man rein, da hat jemand seinen Helm auf, kriegt nicht mehr mit, wenn man den anspricht. Es funktioniert halt nicht wirklich, ne?
Ja, also um da nochmal ein bisschen konkret zu werden mit Zahlen. Meta hat in den vergangenen 6 Jahren über 70 Milliarden US-Dollar mit Reality Labs verloren. Das ist die Abteilung, wo das Metaverse geschaffen werden soll. Wie kann es denn sein, dass die Firma, die sonst mit Facebook, Instagram und WhatsApp Marktführer zu sein scheint, sich da so dermaßen verrannt hat?
Also verrannt auf der einen Seite, weil Mark Zuckerberg, glaube ich, wirklich Blut gerochen hat, dass denen endlich mal eine Plattform gehört. Der schäumt ja immer so ein bisschen vor Wut darüber, dass er bei Apple und Google diese 30% App-Store-Gebühren hat und so weiter, wo er die Plattform nicht kontrolliert. Leute haben keine Meta-Facebook-Smartphones. Da hat er gehofft, da erkennt er die nächste große Plattform. Aber man muss auch sagen, vielleicht ist diese Metaverse-Idee gescheitert. Aber gleichzeitig sind da auch sehr viele Technologien entstanden, die für Meta sehr, sehr gut laufen, wo vielleicht doch die nächste Plattform sein könnte. Also ja, die Leute rennen jetzt nicht draußen mit VR-Headsets rum, aber was wir schon häufiger sehen, sind eben diese Meta-Ray-Bans, Meta-Oakley-Brillen, wo Kameras drin sind, wo Lautsprecher drin sind, wo man halt Fotos mitmachen kann, Videos mitmachen kann, aber auch mit Metas KI sprechen kann. Das wird immer erfolgreicher. In den USA gibt es sogar mittlerweile ein Modell, wo wirklich in dieser Sonnenbrille, die fast wie eine normale Sonnenbrille aussieht, auch so ein Display drin ist, wo dann Overlays gemacht werden. Also da ist auch sehr viel in Technologie reingeflossen, die tatsächlich mehr und mehr in unseren Alltag kommt. Also ich würde jetzt nicht sagen, diese 70 Milliarden US-Dollar wurden nur verbrannt, sondern da kommt auch noch was.
Also die Grundidee ist gescheitert, halten wir das fest, aber Reality Labs nicht. Kannst du das noch ein bisschen mehr einordnen?
Genau, also da würde ich ja eben wirklich noch nicht davon sprechen, dass es gescheitert ist, sondern da sind wir gerade an so einem Scheideweg, wo sich das ausmacht. Also es gibt jetzt schon Bilder, wo Leute in der Öffentlichkeit diese Meta-Ray-Ban-Sonnenbrillen tragen und wirklich auch Probleme kriegen. Es gab sogar Beispiele, wo letztens jemand in einem Stadion, glaube ich, verprügelt wurde, weil Leute sich gefilmt gefühlt haben. Da muss man sagen, da wird gerade an der sozialen Akzeptanz gearbeitet, weil wenn das klappt, dass Leute es plötzlich okay finden, dass man mit diesen Brillen rumläuft, dann hat Meta da riesige Chancen, was zu machen. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist sehr, sehr, ich weiß nicht, ob es zynisch ist, opportunistisch, wie ein Zuckerberg da vorgeht. Da ist letztens so ein internes Memo geleakt von Meta, wo die gesagt haben, durch diese ganze politische Unruhe in den USA, die können wir für uns nutzen, weil sich die ganzen Bürgerrechtsinstitutionen um was Wichtigeres kümmern als uns. Und die wollen jetzt mit den Brillen zum Beispiel eine riesige Gesichtserkennungsdatenbank machen. Das kann man sich ja gut vorstellen, wie praktisch das wäre, dass man, wenn man seine Sonnenbrille aufhat und dann trifft man eine Person und dann steht darüber der Name, so dass man sich vielleicht wieder an den Namen erinnert. Wir vergessen das ganz oft. Mhm. Das ist natürlich ein riesiger Überwachungsapparat, der dahinter steht, den wir eigentlich gesellschaftlich nicht wollen, aber wo Mark Zuckerberg darauf wettet, dass diese Institutionen, die sonst Lärm dagegen machen, gerade wegen der politischen Weltlage, still sind und er damit durchkommt, eben dieses riesige Ding aufzubauen auf Basis dieser Sonnenbrillen, die er baut. Und sollte er das schaffen, steht Meta richtig gut da und dann ist wahrscheinlich diese 70 Milliarden, die bisher investiert wurden, ein ziemlich guter Deal. Wenn er das nicht macht und wir sagen, nee, wir wollen diese Brillen nicht sehen, dann steht Meta schlechter und dann ist das Geld wirklich weg.
Sagt Hagen Terschüren, auch wenn Virtual Reality kein Misserfolg zu sein scheint, Meta Horizon ist definitiv am Ende. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Mesut Özil war einer der ersten deutsch-türkischen Fußballer, der sich für die deutsche, nicht die türkische Nationalmannschaft entschied und 2014 mit dafür gesorgt hat, dass Deutschland den WM-Titel gewann.
Die türkische Nationalmannschaft wollte ihn auch haben, doch für Mesut Özil war immer klar, er ist in Deutschland aufgewachsen. Also spielt er auch für Deutschland.
Der Bambi für Integration geht an Mesut Özil.
Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und İlkay Gündoğan sind nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten.
Das Foto ist das eine. Das andere ist, was wir danach erlebt haben. Das hat nur mit Rassismus zu tun.
Da kommt eben etwas, was in der Gesellschaft ohnehin stattfindet.
Wer so etwas tut, ist kein Deutscher. Und wer so etwas tut, sollte auch nicht für die deutsche Nationalmannschaft Fußball spielen.
Morgen erscheint die dreiteilige ZDF-Doku Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Özil selbst stand für die Doku nicht für ein Interview zur Verfügung. Dafür bekommt man über Journalistinnen, seinen Vater, Berater und Fußballfreunde einen Eindruck davon, wie groß auch das Thema Rassismus sich durch seine Karriere zog. So, und wir fragen uns, was erzählt Özil über Deutschlands Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund? Sprechen wir drüber mit Macher, Regisseur und Autor, Grimme-Preisträger, bekannt auch für die Doku Kapitel B, Florian Opitz bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Warum hat sie die Geschichte über Özils Leben interessiert? Denn wenn ich richtig informiert bin, sind sie ja nicht von Haus aus Fußballfan.
Fan bin ich schon, aber ich bin kein Experte, kein Sportjournalist. Und als ich gefragt worden bin, ob ich eine Doku über Mesut Özil machen will, habe ich erst mal gedacht, nee, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ich kannte die Geschichte so ein bisschen. Ich habe das mitbekommen, das Foto mit Erdogan. Aber ich war mir irgendwie nicht ganz sicher, ob das wirklich ein interessantes Thema ist. Dann habe ich aber einen Podcast dazu gehört, wo es eben auch um die Geschichte Mesut Özils ging und ja auch den ganzen gesellschaftlichen Hintergrund dieser Geschichte. Und das fand ich höchst spannend, denn die Biografie Özils erzählt natürlich nicht nur was über den Fußballer, sondern vielmehr auch über die deutsche Gesellschaft, in der der Fußballer aufgewachsen ist und das schwierige Verhältnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu den Menschen mit Migrationshintergrund.
Mhm. Sie haben gerade auch schon die Geschichte mit dem Erdogan-Foto touchiert. Die ist ja jetzt 8 Jahre her. Es gibt bereits den Podcast, das haben Sie auch gesagt. Also, was kann die Doku Neues erzählen, was wir nicht schon alle wissen?
Ja, ich fand es einfach interessant, mit den Leuten zu sprechen, wirklich, die beteiligt waren, auch damals an dieser ganzen Kontroverse um das Foto. Da war ja noch nicht so viel in den Podcast drin, weil eben ganz viele Leute, für ganz viele aus dieser Fußballwelt ist das Thema immer noch ein Thema, was man nicht so gerne anfasst. Es war so der allergrößte Shitstorm und Skandal in der deutschen Fußballgeschichte der letzten 30 Jahre, würde ich sagen. Und man hat es gemerkt, wenn man die Leute angefragt hat nach einem Interview zum Thema Mesut Özil, dass wir vor allem erstmal Absagen kassiert haben. Ob das ehemalige Mitspieler waren, Trainer, alle Leute, die irgendwie in seinem Umfeld waren, wollten dazu nichts sagen, weil natürlich Fußballer sagen meistens nicht so wahnsinnig viel Relevantes außerhalb des Fußballplatzes. Und das ist ein sehr politisches Thema, wo man sich die Finger verbrennen konnte. Und da war klar, alle Berater haben ihren Schützlingen gesagt, lass die Finger davon. Und da wurde es dann für mich dann auch interessant.
Die Nationalhymne, das Thema. Wer singt sie mit, wer singt sie nicht mit? Mesut war ja nicht der Einzige, der sie nicht mitgesungen hat. Und sie zeigen ja auch ganz schön, dass auch schon in den 70ern bei der Nationalmannschaft nicht fröhlich mitgesungen wurde. Aber warum sind immer gerade diese ja symbolischen Gesten, Nationalhymne, Deutschlandfahne, warum sind die immer so wichtig, wenn es dann wieder um die Frage geht, gehörst du zu Deutschland oder gehörst du nicht zu Deutschland?
Ja, gute Frage. Die Diskussion habe ich tatsächlich immer schon als etwas schwachsinnig und zurückgeblieben empfunden. Und ich glaube, die zeigt dieses Misstrauen, was man den Spielern mit Migrationshintergrund gegenüber hat, dass man irgendwie von denen erwartet, dass sie sich also ein besonders starkes Zeichen der Verbundenheit mit Deutschland nach außen hin zeigen. Und es hat natürlich die ganzen Jahre immer Spieler gegeben, die Nationalhymne nicht mitgesungen haben. Mit biodeutschem Hintergrund, da wurde nie ein großes Bohai drum gemacht. Aber in dem Moment, wo die Spieler mit Migrationshintergrund das nicht getan haben, wurde immer sozusagen gewettert und gesagt, die sollen doch mal, wenn sie schon hier mitspielen, dann sollen sie sich auch richtig bekennen und doppelt bekennen. Und dieses Bekenntnis, was immer wieder gefordert worden ist, dieses besondere Bekenntnis, also ich glaube, das ist Mesut Özil dann auch irgendwann mal irgendwie auf den Keks gegangen. Warum muss er das immer besonders machen? Es war bekannt, dass er betet, dass er seine Konzentration eben im Gebet sucht, und bei jedem Christen wäre das ganz normal gewesen. Ja? Also da hätte die Bild-Zeitung das nicht gefordert. Und insofern ist das eben auch ein Symbol für diese ambivalente Haltung, die man eben den Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem den Fußballspielern mit Migrationshintergrund in der Nationalmannschaft gegenüberbringt.
Also Sie ordnen, das finde ich auch sehr schön, zeitgeschichtlich ein. 2014 der WM-Titel, 2015 das euphorische Deutschland, die Willkommenskultur aufgrund der Geflüchteten ist sehr groß. Dann bricht das Ganze durch Pegida, eventuell auch durch die Silvesternacht. Und dann kommt halt das Foto auch mit Erdogan zusammen. Meinen Sie, dieser Mediendiskurs über Menschen mit Migrationshintergrund seit 2018 hat sich verändert oder würde der heute genauso nochmal stattfinden?
Also er hat sich sicherlich dramatisch verändert zwischen 2010, als Özil zum ersten Mal als Star der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2010 auf den Plan getreten ist und die ganze Welt begeistert hat mit dieser im Ensemble mit dieser neuen bunten deutschen Nationalmannschaft. Und da gab es eine bestimmte Euphorie auf jeden Fall, dass man gesagt hat, endlich haben wir begriffen als Gesellschaft, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, das spiegelt sich in dieser Nationalmannschaft wieder. Das spiegelte sich in einer Rede von dem damaligen Bundespräsidenten Wulff wieder, der gesagt hat, der Islam gehört auch zu Deutschland. Mhm. Und wir sehen, das hat vielen offenbar nicht gefallen und das hat sich geändert. Spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hat sich die Stimmung in Deutschland gedreht. Und sie ist sehr viel, sagen wir mal, migrationskritischer geworden, vielleicht auch rassistischer geworden. Und da ist, und Özil war eben immer ein Symbol oder wurde von der Politik eben als Symbol für gelungene Integration präsentiert. Und war deswegen auch für anderen ein Dorn im Auge, die den Diskurs in eine andere Richtung prägen wollten. Und deswegen war er immer auch Hauptangriffsziel der AfD. Und als dann dieses Foto erschien, was natürlich kritikwürdig ist, weil Erdogan damals eben eine ganze Menge Regimekritiker hat einsperren lassen. Deniz Yücel ist nur ein Beispiel gewesen. Aber ich glaube, das war ein gefundenes Fressen für einen rechten Diskurs zu sagen, seht mal her, die gehören nicht wirklich zu uns.
Zumal die Kritik ja auch nicht abbricht, das veranschaulichen Sie ja auch im dritten Teil Ihrer Dokumentation. Da sieht man einen Mesut Özil, der ja aufgepumpt ist. Auf seinem Oberkörper das Tattoo des Grauen Wolfs, also klar rechtsextremistisch. Ich frage mich bei solchen Geschichten immer, die davon geprägt sind, von Heldentum und dann dem großen Sturz, die Frage nach, wer ist Täter, wer ist Opfer? Was können wir für uns als Gesellschaft auch davon mitnehmen? Was können wir vielleicht auch darüber lernen, wie wir mit Menschen umgehen?
Ich glaube, das ist eine vielschichtige Frage. Also ich glaube, wir können vor allem lernen, Ambivalenz auszuhalten. Also zu sagen, Mesut Özil hat was getan mit diesem Foto, was kritikwürdig ist. Das sagt Ihr Kollege Volkan A. in der Doku ja ganz gut. Es ist nicht gut, sich mit dem Autokraten ablichten zu lassen im Wahlkampf. Da hat er einen Fehler gemacht. Gleichzeitig ist er aber auch Opfer von Rassismus geworden und von einem riesigen Shitstorm, den er nicht verdient hat. Und man kann also sozusagen Täter und Opfer gleichzeitig sein. Und das ist eine Ambivalenz, die wenigen Menschen aushalten, auch in anderen Diskursen. Und das haben wir eben versucht, eben auch diese Gratwanderung in der Doku zu zeigen. Da ist jemand, der hat viel getan für andere Menschen, der hat eine große sportliche Leistung gebracht, der hat dann einen Fehler gemacht und ist dann gnadenlos sozusagen kritisiert worden, gehetzt worden sozusagen von der Presse und von einem rechten Diskurs. Und beides ist möglich, also einen Fehler gemacht zu haben und Opfer von Rassismus zu sein. Und das können wir vielleicht lernen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein sehr gutes Beispiel ist für den Umgang von der Mehrheitsgesellschaft mit Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir da einfach, wir waren schon mal offener als Gesellschaft und das wollte ich eben auch zeigen. Schaut mal, was mit uns passiert ist als Gesellschaft seit 2010. Wir haben uns sehr stark verändert und wir könnten auch wieder eine offenere Gesellschaft sein und wir sind nun mal, also let's face it, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und müssen damit irgendwie umgehen und besser machen wir das auf eine positive Weise als die ganze Zeit in Abgrenzung.
Morgen erscheint die dreiteilige ZDF-Doku Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ich sprach mit Macher und Regisseur Florian Opitz hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Katharina Parsons.
Der Musikkonzern Sony Music hat die Entfernung von mehr als 135.000 Deepfake-Songs bekannt gegeben, die sich auf Streaming-Diensten als seine Künstler ausgeben. Die sogenannten Deepfakes wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt und richten sich gegen einige der größten Künstlerinnen und Künstler des Unternehmens, darunter Beyoncé und Harry Styles. Die Verbreitung solcher Fälschungen richte sich gezielt gegen Musiker, die gerade ein neues Album promoten, so Sony. Dann seien Deepfakes am schlimmsten. Sie bauten auf der Nachfrage auf, die der Künstler geschaffen hat, profitierten davon und untergruben das, was der Künstler erreichen will. Laut Sony nimmt die Zahl der auf diese Weise generierten Songs stetig zu, da KI-Technologie immer kostengünstiger und leichter zugänglich wird. Die entdeckten Titel machten demnach nur einen Bruchteil der Gesamtzahl aus. Die Leipziger Buchmesse ist auch Treffpunkt für Manga-Fans. Mangaka werden weltweit Manga-Künstler genannt. Für die Deutschsprachigen gibt es in diesem Jahr erstmals einen Preis, den Tacho Award. Verliehen wird er auf der Manga Comic Con, die parallel zur Buchmesse läuft. Damit sollen die besten professionellen Mangakas aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geehrt werden. Mangas gehören zu den am stärksten wachsenden Bereichen des Buchhandels. Durch den Preis soll die deutschsprachige Manga-Szene mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der im vergangenen Jahr verstorbene US-Schauspieler Val Kilmer könnte bald wieder im Kino zu sehen sein, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Der Schauspieler habe es ihm erlaubt, ihn mit KI-Tools virtuell wieder zum Leben zu erwecken, sagte der Regisseur und Produzent Kurt Voorhees laut Medienberichten. Kilmer soll in Voorhees Film As Deep as the Grave über eine bekannte Archäologin einen katholischen Priester spielen. Später sei er aber zu krank geworden, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Kilmers Familie habe ihm Videobilder zur Verfügung gestellt, die für seine KI-Version verwendet werden sollen, so Voorhees. Das Projekt dürfte bei vielen in Hollywood auf Skepsis stoßen. Schauspieler und Autoren befürchten seit langem, dass künstliche Intelligenz viele ihrer Arbeitsplätze ersetzen könnte. Die Gemälde des impressionistischen Künstlers Claude Monet gehören zu den wertvollsten Kunstwerken der Welt. Doch zu Beginn seiner Karriere hatte Monet Mühe, finanziell über die Runden zu kommen. Darauf deutet ein Brief hin, der zusammen mit weiterer Korrespondenz des Künstlers am 25. März beim Auktionshaus Autograph Auctions versteigert wird. Das berichtet das Branchenmagazin Art News. In dem Schreiben vom 18. Oktober 1875 erklärte Monet, er habe einen Kredit über 1000 französische Franken erhalten, der durch den Verkauf von 35 seiner Gemälde zurückzuzahlen sei. Das Geld hatte er sich von Gustave Manet geliehen, dem Bruder seines Impressionistenkollegen Édouard Manet. Was das von Monet unterzeichnete Dokument historisch so bedeutend mache, sei der Eindruck, den es in die finanziellen Nöte des frühen Impressionisten gewährt, erklärte das Auktionshaus.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. In Fantasy-Rollenspielen, da geht's oft darum, das Böse, also Drachen, Dämonen, Despoten zu besiegen oder einfach mal kurz die Welt zu retten. Gerade ist das Computerspiel Esoteric App erschienen, beginnt mit einem explodierten Teeladen. Dahinter steckt dann natürlich mehr, aber es ist anders als eben in klassischen Zauber- und Schwertszenarien, sagt Markus Richter. Er hat's für uns ausprobiert. Markus, klassisch so an Fantasy-Stories, es braucht immer einen Held. Was ist hier die Hauptfigur und was hat sie mit einem explodierten Teeladen, bitteschön, zu tun?
Die Hauptfigur ist The Cleric, also eigentlich eine Kirchenperson. Und The Cleric ist in Norwegen unterwegs, ist so eine fiktive Küstenstadt. Und da ist The Cleric halt nicht nur eine Kirchenperson, sondern auch so eine Art Kriminalpolizei. Und ich sage immer The Cleric, weil das Spiel ist komplett in Englisch und die Figur hat da jetzt erstmal kein offensichtliches Geschlecht. Das kann man im Deutschen ja eben so schlecht ausdrücken. The Cleric also wacht auf, weil er tot oder halbtot aus einem Fluss gefischt wurde und man erfährt eben, es gab diese Explosion in einem Teeladen, der Besitzer ist nicht auffindbar, man soll aufklären, was da passiert ist. Und besonders heikel ist aber, in dieser Stadt, in dieser fiktiven Stadt, soll nach einem großen magischen Krieg in 5 Tagen zum ersten Mal demokratisch gewählt werden. Ja, und die ganze Stadt ist total angespannt, es gibt viele Gerüchte, die politische Lage ist mega heikel. Und natürlich gibt es auch über diese Explosion dann so Vermutungen und deswegen muss man also nicht den Fall lösen, man muss auch in der Politik navigieren.
Klingt interessant. Aber bevor wir weiter ins Spiel einsteigen, kannst du nochmal für interessierte, ahnungslose Menschen wie mich erklären, ob dieses Computer-Rollenspiel sich auch an der klassischen Formel orientiert? Also es ist ein Mix aus taktischen Gefechten, Aktionskämpfen, filmischen Sequenzen und Dialogen, die da in der Geschichte erzählt werden?
Ich möchte diese Frage mit einem klaren Ja beantworten, weil was du beschrieben hast, ist ja das typische Computerrollenspiel. Und Esoteric App ist eher zu den Wurzeln zurückgekehrt, nämlich dem sogenannten Erzählrollenspiel. Das ist ja ein Gesellschaftsspiel, was Menschen um einen Tisch sitzen, sozusagen miteinander spielen. Im Grunde genommen ist das improvisiertes Geschichtenerzählen. Ein Spielleiter gibt die Spielwelt vor, die SpielerInnen sagen, was ihre Figuren machen, und es gibt so ein Zufallselement, den Würfelwurf. Da wird halt damit zum Beispiel gekämpft, und das ist dann wirklich fast schon ähnlich wie so ein richtiges Brettspiel, aber es kann auch über erzählerische Momente entscheiden, zum Beispiel darüber, wie überzeugend meine Spielfigur in einem Gespräch ist oder ob ich stark genug bin, eine Tür aufzubrechen. Man kennt dieses ganze Konzept des Erzählrollenspiels vielleicht unter dem Namen Dungeons and Dragons, was ja auch durch Stranger Things, die Netflix-Serie, bekannt geworden ist. Und Esoteric App konzentriert sich jetzt wieder an dieser ursprünglichen Version, nämlich ganz auf den erzählerischen Teil. Also man steuert zwar computerspielmäßig eine Figur in Comic-Grafik durch eine Spielwelt, die man so schräg von oben sieht, auch das ganz typisch, aber alles, was passiert, passiert im komplett englischen Text. Man könnte also sagen, es ist eine Visual Novel, ein interaktives Comic, ein erzähltes Rollenspiel eben. Vielleicht ein anderes Bild, es ist wie so ein Fantasy-Roman, wo man aber nicht einfach immer zur nächsten Seite umblättert, sondern einzelne Szenen verschieden ausgehen können, durch die Wahl, die man selber treffen kann, was man machen will, oder eben ein zufälliges Würfelergebnis. Das Spiel würfelt dann tatsächlich, also zeigt so einen kleinen Würfel, der rollt, und zeigt dann auch das Ergebnis. Und je nachdem kommt man dann an eine andere Stelle der Geschichte.
Und wie spielt oder liest sich dann die Geschichte? Also ist es ähnlich wie ein spannender Roman?
Ja, und zwar auf mehreren Ebenen, weil der Charakter hat einen inneren Dialog, der sich im Lauf der Geschichte verändern kann, je nachdem, wie man den Charakter spielt. Schon das ist spannend zu lesen, weil es gibt eben sozusagen nicht eine Hauptfigur, die bei jedem Spieldurchgang dasselbe ist, sondern die kann sich beim wiederholten Spielen wirklich ändern. Aber viel wichtiger ist auch noch, die Geschichte beginnt ja als so einfacher Kriminalfall, entwickelt sich dann aber zu so einem ganz vielschichtigen, komplexen Gebilde, einerseits in dieser Fantasy-Welt, und andererseits geht es dann aber immer wieder auch um Demokratie, um Rassismus, um Geschlecht, im Groben und Ganzen eigentlich um gesellschaftliche Fragen, die uns auch jetzt umtreiben.
Das klingt tatsächlich groß und komplex. Kannst du da ein Beispiel raushauen?
Also ganz, ganz kleine Szene sozusagen in diesem Spiel. Es gibt so zwei Jugendgangs, die bekriegen sich. Die einen wollen Werbung für ihre Partei machen, indem sie verbotenerweise Werbezeitungen verteilen. Die anderen wollen diese Zeitung wegnehmen und vernichten. Und wenn man sich jetzt als The Cleric dieses Falls annimmt, dann muss man nicht, ne? Man kann es auch zum Beispiel ignorieren, aber dann stellt sich raus, das eine ist also so eine Arbeiterpartei und die Betroffenen sind Frauen, das andere sind so militante Nichtwähler und Männer, die Demokratie auch gar nicht so eine gute Idee finden. Und wenn man sich entscheiden kann, einem dieser beiden Parteien zu helfen oder so ein salomonisches Urteil, wo beide ein bisschen wegbekommen, zu fällen, gleitet dieser innere Dialog, ja, der immer wieder sozusagen in den Text einspeist, für ein paar Minuten in die Verhältnisse der Geschlechter ab, streift nebenbei die Frage, ob man jungen Menschen politisches Verhalten vorschreiben soll oder ob die ihre eigenen Entdeckungen und Fehler machen müssen. Und das, diese Mischung, ja, also diese Fantasy-Geschichte dieser Jugendgangs, aber es ist auch eine Reflexion über Demokratie und Gender und Geschlecht. Das funktioniert erstaunlich gut. Das Spiel nimmt sich Zeit für diese Themen und ist wirklich fantastisch geschrieben.
Aber es ist auch ein fantastisches Spiel. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum heißt es eigentlich Esoteric App?
Also in Fantasiewelten spielt ja immer das Vorhandensein von Magie. Also man kann zaubern eine Rolle. Und Esoteric App, also wirklich esoterische Ebbe, mit esoterisch wird hier die Magie halt bezeichnet. Und das Ganze spielt nach einem großen Krieg, wo also Magie auch als Kampf benutzt wurde. Und das ist also über diese Welt geschwappt. Und jetzt ist es wieder ein bisschen weniger und die Welt kommt sozusagen zur Ruhe. Und in dieser Ebbe bewegt man sich dann. Und wenn man die Zeit hat, dann ist das sozusagen sowohl fantastisch im Sinne von Fantasy als auch fantastisch im Sinne von sehr gut. Es lässt einem viele Freiheitsgrade. Kleine Kritik oder sozusagen ein kleines Achtung, die können am Anfang zu Verwirrung führen. Vielleicht nochmal zu diesem Romanbild. Wenn Esoteric App ein Buch wäre, dann ist das so ein Ding, die ersten 200 Seiten, die muss man durchstehen. Ha. Waren bei mir so 3 Stunden. Ich habe eine wichtige Spielfigur übersehen. Es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es war so ein bisschen substanzlos am Anfang. Aber irgendwann greift es ihnen und dann wird es wirklich fantastisch. Von mir also eine Empfehlung.
Große Empfehlung von Markus Richter. Esoteric App ist für Windows PC erschienen, kostet rund 15 Euro. Ich danke dir wie immer.
Sehr gern.
Filme und Serien zeigen uns ja nicht unbedingt die Realität. Trotzdem prägen sie natürlich auch unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Vor allem in Bereichen, mit denen wir eher weniger Berührungspunkte haben. Ein Bereich davon ist Autismus. Und diese These vertritt Autor Ulrich Merkel in seinem Buch Total Strangers: Autismus in der Popkultur, Medien, Mythen, Menschen. Mal sei die Darstellung autistischer Menschen in der Popkultur nah an der Realität. Oft ist die Darstellung aber auch der Charaktere weit von der Wirklichkeit entfernt. Ismael Barasuan hat Total Strangers gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Mr. Bean, Sherlock Holmes, Wednesday Addams. Was haben diese Figuren gemeinsam? Sie alle finden kreative Lösungen für ihre Probleme. Sie alle haben auffällige Angewohnheiten und Spezialinteressen. Und soziale Konventionen sind ihnen nicht sonderlich wichtig. Wednesday zum Beispiel im Gespräch mit dem Direktor ihrer Schule.
Die meisten Leute hätten FOMO, Fear of Missing Out.
Ich habe Phobie, Fear of Being Included.
In Total Strangers, Autismus in der Popkultur, Medien, Mythen, Menschen, argumentiert Ulrich Merkel, diese drei, aber auch viele andere Charaktere der Popkultur weisen Eigenschaften von AutistInnen auf. Zwar werde nie eingeräumt, dass sie sich im Autismus-Spektrum befänden, also irgendwo innerhalb der Bandbreite verschiedener Autismus-Ausprägungen, trotzdem seien sie autistisch kodiert. Heißt, durch ihr Verhalten ließe sich zumindest vermuten, dass sie neurodivers sind, also dass ihre Gehirne von Geburt an anders funktionieren als bei neurotypischen Menschen. Oft gehe dabei
Autismus mit sehr, sehr vielen Problemen und Einschränkungen einher,
so Ulrich Merkel, der Autor von Total Strangers.
Aber Krankheit ist das falsche Wort auch deshalb, weil Autisten, wenn sie alleine sind, in ihren vier Wänden oder in einer sicheren Umgebung, sich nicht krank fühlen.
So werde die Mehrzahl autistischer Menschen am ehesten dadurch vor Hürden gestellt, dass die Gesellschaft nicht auf sie eingestellt sei. Die autistischen Figuren, denen Ulrich Merkel in seinem Buch jeweils ein Kapitel widmet, nehmen mehrheitlich trotzdem an diesem Alltag teil. Der Grund dafür? Die Popkultur beschäftige sich ihrerseits fast ausschließlich mit diesem einen Teilbereich des Autismus-Spektrums. Dabei sei sie fasziniert von autistischen Figuren, erklärt Merkel, weil sie aus ihrer Perspektive, bewusst salopp gesagt,
komplett anders ticken als normale Menschen.
Schon von ihren ersten Beschreibungen an wären AutistInnen immer wieder wahrgenommen worden als
exzentrische, merkwürdige Typen, die man nicht so richtig einordnen kann, deren Verhalten man schlecht interpretieren kann, weil sie nach anderen Regeln funktionieren als normale, in Anführungszeichen normale Menschen.
Aber genau aus den Arten, wie diese Figuren dächten und ihren unterschiedlichen Profilen, ließe sich erzählerisch viel herausholen. Ganze Listen ihrer auffälligen Eigenschaften und Interessen und wo sie in der Popkultur vorkommen, finden sich in Merkels Buch. Vielleicht etwas zu schnell werden dabei bestimmte Figuren und ihre wahrscheinlichen Vorbilder zu möglichen AutistInnen erklärt. Bei Meursault zum Beispiel, dem Protagonisten von Albert Camus' Roman Der Fremde, dem ein eigenes Kapitel gewidmet ist, überzeugt diese Lesart nicht auf ganzer Strecke. Ein einleuchtenderes Beispiel dagegen ist Sherlock Holmes, laut Merkel quasi der Prototyp des autistischen Ermittlers und seiner verschiedenen Varianten. In mancher Hinsicht, so schreibt Merkel in Total Strangers, seien AutistInnen für solche Charaktere tatsächlich besonders geeignet.
AutistInnen sind extrem detailorientiert. Sie nehmen ihre Umgebung als eine Abfolge reiner Fakten wahr, ohne Wertung, Vorurteile oder emotionale Färbung. Wie eine Kamera registrieren sie alles, ohne es sofort zu deuten. Gerade diese Freiheit von vorschnellen Urteilen macht sie besonders präzise bei der Analyse komplexer Sachverhalte.
Auch diese Aussage wirkt durchaus pauschalisierend. Aber sie deckt sich mit vielen Darstellungen autistischer Menschen in der Popkultur. Denn Ulrich Merkel zeigt in seinem Buch häufig, sobald bestimmte Stereotypen etabliert sind, werden sie immer wieder verwendet. Deswegen würden auch nur ganz bestimmte Seiten von Autismus in den Vordergrund gerückt. Das Problem dabei, schreibt Merkel, meist dienten Bücher, Filme oder Serien
als Referenzbild für Autismus. Darum ist es mehr als nur ein Gebot des Anstands, AutistInnen realitätsgetreu in den Medien abzubilden. Filme und Serien erreichen Millionen, sind schnell konsumiert, wecken Emotionen und hinterlassen bleibende Bilder im Gedächtnis. Sie können aufklären, Vorurteile abbauen, Wissen vermitteln und Verständnis fördern. Und das viel wirksamer als Fachbücher.
Das sei auch wichtig für Menschen, die vielleicht gar nicht wüssten, dass sie autistisch sind. In realistischen Figuren, deren Autismus auch benannt und nicht bloß kodiert werde, könnten sie sich wiedererkennen. Immerhin werde seit etwa 2017 in Filmen und Serien, in denen autistische Charaktere vorkämen, Autismus tatsächlich benannt, so Merkel. Eine gelungene Darstellung einer Autistin und ein spontaner Favorit unter den ca. 200 Filmen und etwa 1000 Serienepisoden, die Merkel zur Recherche gesehen hat, ist Please Stand By aus dem Jahr 2017. Darin geht es um
eine 21-jährige Autistin, die aus ihrem Heim, aus ihrer betreuten Wohngruppe abhaut und dadurch auf die Reise ihres Lebens katapultiert wird.
Gehen wir mal den üblichen Tagesablauf durch.
Aufstehen, das Bett machen, in die Arbeit gehen, stehen bleiben. Denn die Market Street darf ich unter keinen Umständen überqueren.
Willkommen bei Cinnabon. Wollen Sie einen Cinnabon?
Lernen? Mit Pete Gassi gehen? Wenn du das Männchen mit den Beinen siehst, dann darfst du gehen. Raumschiff Enterprise auf TV-Land ansehen und dann ins Bett.
Nächste Woche besucht dich deine Schwester.
Friedlich, human, lustig, mit einer perfekten Autistin. Auch gecoacht im Hintergrund übrigens von einer Autismusberaterin. Das gibt es jetzt auch immer häufiger in den letzten 10 Jahren. Die heißen Autism Consultant.
Solche Entwicklungen zeigen, die Popkultur wird besser darin, Menschen mit Autismus realistisch darzustellen. Und Ulrich Merkels Buch bietet eine erkenntnisreiche Schilderung des langen Weges bis zu diesem Punkt. Trotz einiger Schwächen ist Total Strangers ein starker Impuls für Kulturschaffende und ihr Publikum. Statt popkultureller Klischees die Realität autistischer Menschen zu sehen und zu zeigen.
Ismael Berasuan über das Buch Total Strangers, Autismus in der Popkultur, Medienmythen, Menschen von Ulrich Merkel. Und falls Sie direkt mehr zum Thema wissen wollen, auf der Website des Autors gibt es einen ausgewählten Überblick zu mehr als 300 Romanen, Spielfilmen und Serien, alle mit autistischen Hauptfiguren.